Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between. Halli, hallo, Hallöchen, herzlich willkommen bei Faith and Pixels. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast, egal ob du am Handy, am iPad, am Tablet, am Laptop oder wo auch immer gerade bist. Du hast dich dafür entschieden, diesen Podcast anzumachen und dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Du darfst uns dabei zuhören, wie wir über Gaming und Glaube reden. Wir, das bin einmal ich, Ruben, einer von dreien, die Faith and Pixels mitverantworten. Aber ich bin nicht alleine, sondern neben mir am digitalen Tisch sitzt noch der Robin. Hallo Robin, schön, dass du da bist.
Hallo Ruben.
Und der Maxi. Hallo Maxi, schön, dass du auch da bist.
Hallo alle, hallo ihr beiden.
Wir haben eine Stunde Zeit, um über News zu sprechen. Wir haben eine Stunde Zeit, über Streaming-Erfahrungen zu sprechen. Und dann wollen wir im Deep Talk auch noch ein Thema aufmachen, wo wir Glaube und Gaming nochmal ganz konkret miteinander verbinden. Starten tun wir mit den News. Doch bevor wir da eintauchen, Rob, was spielst du eigentlich gerade so neben den Spielen, die du im Stream zockst? Was ist so gerade so dein, wenn du gerade nicht online bist, was spielst du gerade?
Ja, tatsächlich nach etwas längerer Pause, mehrwöchiger Pause, habe ich jetzt seit letztem Freitag wieder begonnen, die aktuelle Season von Fortnite zu spielen. Genau, wir haben Rangers. K-Pop-Team Hunters ist jetzt tatsächlich angesagt, genau. Also der Netflix-Film, der ja auch irgendwie schon ziemlich steil geht. Nicht, dass ich den schon geguckt hätte, um ganz ehrlich zu sein, aber
Er ist sehr gut, genau. Ich habe ihn geguckt.
genau, das spiele ich gerade und heute Abend, wir nehmen am 7. Oktober auf, treffe ich mich mit ein paar Leuten und spiele den Free-to-Play-First-Person-Shooter Enlisted zum ersten Mal. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber genau, das ist ein Free-to-Play-First-Person-Shooter, was man eben im Multiplayer zusammenspielt soll. Gut sein, ich bin gespannt. Runtergeladen ist es auf jeden Fall schon.
Nice. Cool, dass dann doch so viel noch neben dem Streaming möglich ist, bei dir zu zocken. Maxi, was geht bei dir so gerade in der Konsole ab, wenn nicht Clair Obscur?
Ich wollte gerade sagen, das ist das Spiel, was ich gerade am meisten spiele. Ich spiele auch ein bisschen Fortnite. Ich muss ja sagen, ich habe, seitdem wir uns damit auch mal beschäftigt haben, das so ein bisschen für mich entdeckt. Gerade die Story finde ich total gut, aber ich muss sagen, ich spiele gerade mal wieder sehr viel Dave the Diver. Und ich bin jetzt, glaube ich, ich habe die 100 Stunden jetzt mittlerweile voll. Und das Spiel macht einfach mega Spaß, das muss ich einfach sagen.
Ja, hat cool, es mir damals auch. Ruben war so semi angetan, glaube ich, in meiner Erinnerung.
Lass ich so stehen, denn wir reden heute nicht so viel über Dave the Diver,
ja, das stimmt,
sondern über andere Spiele. Ja. Ja, ich bin tatsächlich komplett in Silksong versunken. Ich habe jetzt, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ein Spiel mich so richtig catcht, wie viel Zeit ich dann doch da reinstecken kann. Ich bin mittlerweile an Anfang von Akt 3 und über 40 Stunden drin, nach knapp einem Monat nach Release. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich sag mal, der Schlaf war im letzten Monat schon eher weniger da. Und das Spiel ist unglaublich, also wirklich. Es ist unglaublich. An anderer Stelle werden wir noch mal länger darüber reden müssen, ja. Meiner Meinung nach zumindest. Aber genau, das ist wirklich ein richtig, richtig, richtig tolles Spiel. Also große Empfehlung da, egal ob ihr den Vorgänger gespielt habt oder nicht. Das ist wirklich ein krasses Spiel, wirklich auf jeglicherlei Hinsicht, ja. Krass ist auch, dass wir immer wieder dabei sind, uns anzupassen, immer wieder reflektieren, auch was funktioniert nicht. Also wir wollen ja auch ganz bewusst auch auf euer Feedback hören und auch so ein bisschen schauen, ja, wie funktioniert eigentlich YouTube und wie funktioniert eigentlich Social Media und wie funktioniert überhaupt dieses ganze Streamer-Sein. Und da gibt es eine Hausmitteilung in eigener Sache, nämlich haben wir gesagt, wir wollen das noch ein bisschen strukturierter machen, wie wir Dinge veröffentlichen. Deswegen zückt die Stifte und die Blöcke hier eine Info, denn ab jetzt quasi, also ab heute, ab dem Moment, wo ihr das hört, in Wirklichkeit natürlich schon seit letzter Woche, veröffentlichen wir jeden Tag um 15 Uhr, Montag bis Donnerstag, um 15 Uhr ein neues Let's Play Video. Also Montag bis Donnerstag, 15 Uhr, kommen immer die neuesten Let's Play-Videos. Dann, genau, kann es mal sein, dass mal eine Woche lang vielleicht von mir nichts kommt, weil Robin und Maxi so viel veröffentlichen und so viel gespielt haben, oder dass mal von den anderen nichts kommt, oder dann kommt mal so eine State of Play oder sowas mit rein. Aber wir haben gesagt, Montag bis Donnerstag, 15 Uhr, das sind die Zeiten, wo wir neue Let's Play-Videos oder React-Videos, halt genau, längere Videos veröffentlichen. Freitags ist ja um 15 Uhr dann der Podcast-Tag alle 2 Wochen. Also jetzt, dieser Podcast ist an einem Freitag um 15 Uhr veröffentlicht worden. Und jeden Tag um 8 Uhr morgens könnt ihr quasi mit unserem Short in den Tag starten. Das wisst ihr ja auch schon, das sind dann meistens so 60-Sekunden-Snippets, einfach so Eindrücke von den Spielen, wo jeder von uns selber sagt, das ist mir wert, dass es ein Short ist. Genau, also jeden Tag um 8 Uhr morgens ein neues Short, Montag bis Donnerstag 15 Uhr ein neues Video, meistens Let's Plays, manchmal Reacts, und freitags um 15 Uhr der Podcast. Genau. So, jetzt mal ein Versuch. Wir gucken das, wir evaluieren das nach ein paar Monaten, nach ein paar Wochen und schauen, wie das so ankommt. Und falls ihr dazu Meinungen habt und Feedback habt, dann auch das gerne rein in die Kommentare. Schreibt uns bei Instagram, bei Twitch oder auch bei YouTube, wie ihr das findet. Oder ob wir noch viel mehr Videos, nochmal viel Shorts oder was auch immer. Gebt uns Feedback. Genau. Yes, so viel zur eigenen Sache. Jetzt kommen wir mal zu den News außerhalb unserer eigenen Bubble, und wir fangen an mit Sony. Am 24.09. war es soweit. Es gab eine State of Play, nicht ganz so umfangreich wie die Nintendo Direct. Die war ja etwas länger als 60 Minuten. Die State of Play war jetzt so knapp 40 Minuten lang und war pickepacke voll mit First Party oder Third Party Titeln, größere und kleinere Sachen. Und wir haben auch ein Reaction-Video dazu gemacht. Den Link findet ihr in der Beschreibung der Folge. Schaut das gerne mal an. Rob, was war dein Highlight der State of Play? Was fandst du richtig cool?
Also, mich hat sie ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig vom Hocker gehauen, aber wenn ich mir ein Highlight rauspicken muss, dann wäre es Zero Parrots for Dead Spies. Das
Ich weiß genau sofort, was du meinst. Nicht. Was war das nochmal für ein Spiel?
Also, das hatte einen recht besonderen Look. Ich glaube, das ist so eine Art Detektivspiel. Es geht natürlich um Spionage und so weiter und so weiter. Man muss Leute befragen, Hinweisen nachgehen. Es könnte auch eine gewisse okkulte Note haben. Das habe ich aus dem Trailer jetzt nicht so ganz heraus entdecken können. Aber so ein deduktives Adventure, würde ich jetzt mal sagen, mit einer von oben drauf Sicht, genau, fand ich vom Look her interessant. Genau. Mehr kann ich jetzt tatsächlich auch noch nicht so wirklich sagen, weil abgesehen vom Trailer habe ich erstmal nichts gefunden. Aber das ist ein Spiel, was ich mir zumindest mal im Hinterkopf behalten werde. Ob ich es dann tatsächlich spielen werde, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber genau, soweit mein
Sag den Titel bitte noch mal. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der den nicht richtig verstanden hat,
Pick.
aber
Also Zero Parrots, also Zero Paraden, also null Paraden für tote Spione. So heißt der Titel übersetzt,
Zero
glaube ich.
Parrots for Dead Spies. Okay.
Ja, genau.
Ich bin gerade bei YouTube und guck noch mal rein. Ach, jetzt, ist das nicht, das ist doch der nach, ist das nicht irgendwie von den Leuten, die hier, wie heißt das noch mal, dieses krasse RPG Disco Elysium. Ist das nicht der Nachfolgetitel von dem Studio, das Disco Elysium gemacht hat?
Echt,
Ich
oh, wusste ich auch nicht, ist
kann
cool.
es dir jetzt gerade nicht mit Sicherheit sagen, aber es kann sein. Es gab auf jeden Fall eine Ankündigung von dem Studio.
Ja.
Genau, vielleicht ist es das. Da muss ich
Ich meine es
gestehen.
zumindest, der Look ist sehr, sehr ähnlich. Jetzt weiß ich auch, ich finde den Titel sehr generisch irgendwie so, aber der Look, wenn ich den Look sehe, das ist schon sehr, sehr einzigartig. Ich meine zumindest, da waren irgendwie Leute beteiligt, die auch Disco Elysium gemacht haben. Habe ich an der Stelle auch noch nicht gespielt, aber es ändert schon sehr stark daran, ja. Doch, hier genau, OG Creators of Disco aren't involved in this, also sind doch nicht drin.
Ah ja,
Genau.
okay.
Ja. Okay, spannend, danke dir. Maxi, was war dein Highlight der State of Play?
Ja, ich mache direkt weiter mit generischen Titeln, aber dafür Spielen, das mich mega gehypt hat und was jetzt schon auf meiner Liste steht, was ich mir auf jeden Fall direkt kaufen möchte, wenn es rauskommt, und zwar Chronoscript: The Endless End. Die Prämisse des Spiels hat mich direkt abgeholt. Ein Autor, ein Schriftsteller, der, ich sag mal, in die Pampa fährt und dann irgendwie so in so einem mysteriösen Manuskript gefangen wird und dann dieses Geheimnis, tausendjährige Geheimnis in diesem Buch lüften muss. Und ich fand das gerade total geil. Also dieser Stil, war so ganz besonders. Man fliegt da aus diesem Manuskript raus und dieser Grafikstil, diese großen Bosse und also mich hat es direkt abgeholt, muss ich sagen. Also den Grafikstil so, das war von den Spielen, die ich da gesehen habe. Nun der State of Play, das Spiel, wo ich
Ja.
sagen würde, das sieht so ein bisschen aus wie, als ob es mit Hand und Feder irgendwie gemalt worden ist und ganz feingliedrig animiert ist. Und irgendwie hat das für mich eine ganz, so eine Mischung aus unheimlich und spannend. So eine Metroidvania, Castlevania, also Metroidvania-Atmosphäre irgendwie auch, ne? Also das
Ja.
fand ich schon besonders.
Und das ist der Grund, warum ich es nicht spielen werde, obwohl es mich auch vom Arzt her richtig hart angesprochen hat.
Ah,
Aber
okay.
Metroidvania bin ich halt einfach raus, leider. Ja. Naja, Ruben, dein Highlight.
Ja, mein Highlight war direkt der Anfang, und zwar Saros oder Saros, wie man es auch immer aussprechen möchte.
Wie
Der
bitte?
indirekte, direkte. Was sagst du?
Also wie witzig, das waren genau die drei Titel, die ich auch gehighlightet habe. Witzig, dass das jetzt so zusammenkommt. Ja,
Ja, sehr
schön.
gut. Wir haben es nicht, wir haben es übrigens nicht vorher abgesprochen.
Nee,
Überhaupt
überhaupt
nicht.
nicht. Überhaupt nicht.
Ich mochte den indirekten Vorgänger, also ich sage indirekt deswegen, weil Housemarque oder Housemarque, ich weiß aber nicht genau, wie man das Studio ausspricht, hat Returnal gemacht. Damals so im Release-Zeitfenster der PlayStation 5 habe ich zu Release damals gespielt und geliebt. Also ich finde Returnal ein unglaublich gutes, dichtes und mal wieder auch sehr schweres Spiel,
Ja.
Metroidvania. Aber ich habe das sehr, sehr gerne gespielt und auch durchgespielt. Und Saros, jetzt eben der nächste Teil von Housemarque. Ich weiß nicht genau, warum es nicht Returnal 2 ist. Eigentlich erinnert das schon sehr, sehr viel auch an Returnal. Deswegen bin ich gespannt, ob es da irgendwie storytechnisch eine Verknüpfung gibt. Am 20. März 2026 wird das rauskommen. Also ist auch gar nicht mehr so lange hin, so ein knappes halbes Jahr. Ich kann jetzt nicht hier hoch und heilig versprechen, dass ich es zu Release spielen werde, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich an sich sehr, sehr freue. Vor allen Dingen, wenn es in die, ja, schon für mich sehr, sehr qualitativ hochwertigen Fußstapfen von Returnal steigt. Das mochte ich damals wirklich sehr gerne und werde ich auf jeden Fall im Blick behalten. Apropos im Blick behalten, ich glaube, der Mensch, der Spieleentwickler, der bei uns mit am meisten im Podcast erwähnt wurde und vielleicht auch erwähnt wird, ist tatsächlich Hideo Kojima. Und dieser Mann hat vor kurzem 10 Jahre Bestehen seines eigenen Studios gefeiert. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, warum er dieses eigene Studio gründen musste, aber vor 14 Tagen hat er tatsächlich Geburtstag gefeiert, 10-jähriges Bestehen seines eigenen Studios. Es war zur Zeit der TGS, also der Tokyo Game Show, und da gab es einen, ja, fand ich zumindest sehr, sehr spannenden Part. Das Video verlinken wir auch, könnt ihr euch auch anschauen, wo er so ein bisschen auch hinter die Kulissen hat blicken lassen von Kojima Productions und auch nochmal neue Trailer zu sehr, sehr spannenden Spielen gezeigt hat. Auch das kann ich sehr empfehlen, sich mal anzuschauen. Also gerade OD oder auch Nock fand ich schon sehr, sehr interessant. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Aber es gab vor allen Dingen dann einen Teil während dieser Präsentation von Kojima, wo er seine Best Buddies so ein bisschen irgendwie auch eingeladen hat. Also Guillermo del Toro und George Miller, zwei Regisseure, die ihr kennen könnt. George Miller hat sehr, sehr tolle Filme gemacht, genauso wie Guillermo del Toro, gerade mit Frankenstein in vielerlei Munde, aber auch Mamoru Ishii, das ist der Pizzabäcker aus Death Stranding 2. Wenn ihr meine Trailer geschaut habt oder meine Let's Plays geschaut habt, dann
Deine
habt ihr den
Trailer.
Pizzabäcker, meine Trailer, genau. Wenn ihr meine Let's Plays geschaut habt, dann habt ihr ihn schon gesehen. Und er hat die eingeladen und so ein bisschen mit denen geschnackt. Und am Anfang war es auch ein ganz entspanntes, süßes Gespräch irgendwie so. Also ich mag das vor allem, dass Hideo Kojima sich immer so freut über seine Leute, wenn er sie so einlädt. Und die
Naja.
saßen da so auf der Bühne. Jeff Keighley hat interviewt und so ein bisschen das Gespräch geleitet. Und irgendwann ging es dann aber auch sehr explizit um KI und auch um den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung. Und Kojima hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass er KI als einen Freund, als einen Companion sieht, der eben bei der Spieleentwicklung hilft. Und es war sehr interessant, die Dynamik zu sehen, weil Guillermo del Toro und George Miller doch auch sehr verhalten bis, würde ich sogar sagen, sehr kritisch reagiert haben und gesagt haben, ja, sie sehen den Einsatz von KI eben doch wesentlich kritischer. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war das eben nicht geskriptet so und vielleicht wusste Hideo Kojima auch gar nicht, was die beiden sagen werden. Aber ich fand das sehr interessant. Es wird, wie gesagt, auch verlinkt. Schaut euch das mal an und da einfach mal kurz die Frage, die ganz kurze Frage und
Ganz
vielleicht auch die
kurz.
kurze Antwort. Was denkt ihr denn, Robin und Maxi? Was denkt ihr zum Thema Einsatz von KI in der Spieleentwicklung? Wir sind jetzt keine Spieleentwickler. Und
Ja.
dennoch will ich mal dieses Interview, diese Situation einfach als Anknüpfungspunkt auch für uns nehmen, um da mal drüber ins Gespräch zu kommen. Maxi, was ist so dein Take an der Stelle?
Ich bin kein Spieleentwickler, hast du ja auch schon gesagt. Wir sind keine Spieleentwickler, wir sind in Anführungszeichen nur die Nutzer von den Spielen. Ich glaube, wahrscheinlich wird sich das nicht verhindern lassen, dass immer mehr KI da mit reinkommt. Meine Hoffnung ist natürlich, dass es da nicht zu nur noch mehr generischen Spielen führt, dass dann gesagt wird, bitte mache mir von The Legend of Zelda mit der Open World Dynamik von, keine Ahnung, anderen Spielen, Ghost of Yotai zum Beispiel, eine Mischung daraus und mache ein neues Spiel. Warte 2 Jahre, dann ist es draußen. So ungefähr. Also das hoffe ich nicht, dass es dann einfach nur noch, ja, um mit der Auswertung von den Sachen, die die Menschen mögen, einfach nur genutzt wird, um dann einfach generisch etwas zu entstehen, wo keine Seele drin ist. Und das hoffe ich einfach nicht. Also zumindest ist das meine Hoffnung. Ich denke, dass es bei solchen Tätigkeiten wie guck den Code an, wo liegt der Fehler, das haben wir ja selber schon sehr viel genutzt bei Sachen. Ich erinnere mich an meine Soundprobleme. Und dass es da gar nicht mehr ohne geht, wahrscheinlich. Weil man sonst die Man- und Women-Power gar nicht hätte, dass jemand dann vorbeikommen müsste und es angucken müsste und so weiter, sondern dass man sagt, guck doch einfach da rein und es hilft dir. Und ich glaube, so wird wahrscheinlich Spieleentwicklung auch funktionieren. So eine Mischung aus, wir benutzen die Tools, die wir haben, aber dürfen das, was mich unser Spiel einzigartig macht, was bei den Menschen noch ankommt, diese Einzigartigkeit, und nicht einfach einen geklauten Stil von Sachen zusammengewürfelt und es hat keine Seele drinne, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber vielleicht bin ich auch naiv. Rob.
Rob, was ist deine Meinung dazu?
Also ich denke, KI lohnt sich dort, wo es die menschliche Kreativität unterstützt und ergänzt Recherchen oder Codierhilfe oder was weiß ich was, um hinterher bessere Spiele draus zu machen. Kritisch finde ich es dort, wo der Mensch im Prinzip ersetzt wird. Also ich bekomme es so ein bisschen mit so in Richtung Synchronsprechertum. Das betrifft natürlich auch die Gaming-Industrie, ne, dass Produktionsfirmen einfach nicht mehr bereit sind, menschliche Sprecher zu zahlen. Und durch KI-Lernmodelle können ja auch bestimmte Stimmen imitiert werden, was noch illegal ist, glaube ich. Aber naja, egal, da bin ich jetzt auch nur halb informiert. Genau, aber ich sag mal so, Spieleentwicklung, zumindest was ich so am Rande mitbekomme, ist ja jetzt auch nicht immer so der kreativste Job. Also viele Assets und so weiter werden sich zusammengekauft, um Geld zu sparen, damit man nicht selbst irgendwelche Concept Designer und Gegenstandsprogrammierer und keine Ahnung was bezahlen muss, dann die gibt es an anderer Stelle und dann bedient man sich irgendwie an so Archiven und so weiter. Claire Obscure ist da, glaube ich, ein sehr prominentes Beispiel, wo das recht viel gemacht wurde, nach meinem Hörensagen, aber wo dann trotzdem auch ein fantastisches Spiel rausgekommen ist, wo an anderer Stelle dann Menschen dabei waren. Also, es ist ein sehr, sehr gemischtes Gefühl. Ich glaube nicht, dass die Gaming-Industrie so eine heile Welt ist, wie ich sie mir gerne wünschen würde, wo Menschen einfach kreativ sein können und für die das, was sie tun, ja, gewertschätzt werden und kreativ sein können. Klar gibt es das auch, vor allem im Indie-Bereich, aber ich glaube, diese heile, heile Welt, die ich mir da vorstelle, war vielleicht ganz am Anfang existent, aber jetzt inzwischen auch nicht mehr. Und insofern ist das, wie Maxi passend gesagt hat, es ist eine Entwicklung, die wahrscheinlich nicht aufzuhalten ist. Und ich prinzipiell an den Stellen befürworte, wo sie halt die Menschen unterstützt, aber nicht ersetzt. Das wäre so mein Take.
Ja, spannend, danke. Finde ich auf jeden Fall beides sehr ähnliche und doch auch ein bisschen anders gewertete oder gewichtete Statements. Ich persönlich kann mich in vielem von dem, was ihr sagt, wiederfinden. Ich finde einfach an Hideo Kojimas Einstellung, KI eher als eine Ergänzung zu sehen, als Companion zu sehen, als Freund, also gut, Freund ist vielleicht schon zu personalisiert, aber das finde ich eigentlich einen sehr passenden passenden Begriff oder so eine passende Brille, um KI irgendwie auch in meinem Leben zumindest gut zu implementieren, so wie ich das auch so für mich nutze, für meine Arbeit nutze, auch für Faith in Pixels nutze, es als Ergänzung zu sehen. Und wenn am Ende dann mit KI und menschlicher Fähigkeit, Kreativität und ja, auch den Grenzen, die wir Menschen ja auch mitbringen und die eine KI natürlich auch mitbringt, am Ende gute Spiele entstehen, dann kann ich mich, ja, kann ich, bin ich nur fröhlich drüber. Und gleichzeitig kann ich aber auch verstehen, dass vielleicht so Spiele, ja doch Spiele und Videoproduktionen, Filmproduktionen natürlich auch sehr anders sind und dass jetzt so ein Regisseur das wesentlich kritischer sieht, vielleicht als ein Spieleentwickler. Das sind ja sehr, sehr andere Prozesse, die da vonstatten gehen. Von daher verstehe ich die unterschiedliche Gewichtung auch in den Statements von den Dreien, sag ich mal so hauptsächlich. Aber erstmal denke ich auch, KI als Gefahr zu sehen, kann man machen. Aber ja, wird halt den Möglichkeiten, die das Ganze bietet, dann wahrscheinlich nicht gerecht. Also trotzdem müssen wir natürlich gut damit umgehen und alles. Aber wie gesagt, ich finde einfach Hideo Kojimas Einstellung recht passend. Ein großes Thema. Wir werden auch da sicherlich an anderer Stelle nochmal drüber sprechen dürfen. Und auch ist die Frage, was das natürlich mit unserem liebsten Hobby so macht. An anderer Stelle vielleicht dann nochmal mehr. Wirklich große Empfehlung. Schaut euch das mal an. Wie gesagt, wir verlinken es. Ist sehr, sehr spannend anzuschauen. So, als letzte News, der einzig wahre große Release im September. Von wegen.
Das
Der
stimmt
September
nicht. Sagen. Das stimmt nicht.
war pickepacke voll. Und am Ende des Monats hat uns der September noch ein Spiel beschert, auf das viele, viele gewartet haben und tatsächlich jetzt auch im Medienecho recht gut, nicht überragend, muss man auch dazu sagen, aber recht gut mit einem Metacritic-Score von 86 wegkommt. Die Rede ist natürlich von Ghost of Yotei, der Nachfolger von Ghost of Tsushima. Es ist nicht Ghost of Tsushima 2, sondern es ist Ghost of Yotei. Es spielt in der Historie der Welt ein wenig später. Es ist einfach auch ein anderer Ort und es ist auch ein anderer Protagonist, beziehungsweise sogar eine Protagonistin, nämlich
Genau.
Atsu. Und bevor wir wollen jetzt hier gar keine Review abfeiern oder auch gar nicht so richtig viel über das Spiel an sich reden, weil das haben wir an vielen anderen Stellen auch schon getan. Ghost of Yotei war schon mal Teil der News. Es ist eher die Frage, werdet ihr das Spiel zocken und habt ihr schon genug von Spielen im asiatischen Raum? Weil meine Beobachtung ist, dass in den letzten Jahren immer, immer mehr Spiele aus dem asiatischen Raum oder die im asiatischen Raum spielen, auf den Markt kommen, auch auf unserem westlichen Markt. Habt ihr Bock auf Ghost of Yotei und seid ihr schon satt von asiatisch aussehenden Spielen, sag ich mal so. Robin, dein Take.
Nein und nein.
Sehr gut.
Also,
Wow.
ich werde das Spiel höchstwahrscheinlich nicht spielen. Also, ich habe mich auch gefragt, was würde mich dazu bringen, so ein Spiel zu spielen, aber ich bin noch auf keine Antwort gekommen. Es ist wahrscheinlich ein fantastisches Spiel, aber irgendwie gehen diese ganzen asiatisch anmutenden Spiele gerade an mir vorbei und deswegen habe ich auch
Okay.
nicht genug davon, weil ich sie gar nicht erst anfange. Ich habe wirklich versucht, in meinen Erinnerungen zu kramen, wann ich das letzte Mal ein Spiel gespielt habe, was in einem asiatischen Setting war. Ich hoffe, es stimmt nicht. Aber ich habe in Erinnerung, es wäre Okami gewesen für die Wii.
Oh, sehr gut. Oh,
Okay,
das
das
ist,
ist.
da freue ich mich auch schon auf Teil 2.
So.
Halleluja. Also das
Das
Spiel
ist
wird
schon sehr,
mega.
das
Das
ist
ist
schon
schon
sehr
sehr, sehr
lange
lange
her.
her.
Genau. Also zumindest mit
Krass.
so einem historisch-mystischem Setting.
Ja.
Es gab ja auch The World Ends With You und so weiter. Ich weiß nicht, was wann vorher erschienen ist, aber
Na gut, ich finde, in
ich
Breath of the
weiß
Wild,
nicht.
da sind ja auch ganz viele asiatisch-japanische Sachen drin halt, ne?
Ja, aber jetzt so wirklich mit diesem eindeutigen Setting,
Ja, genau.
weiß ich nicht. Also keine Ahnung warum. Ich habe gar keine Erklärung dafür, aber im
Ja.
Moment interessieren mich diese Spiele. Ich finde sie ansprechend, aber sie bewegen mich dann doch nicht dazu, sie zu kaufen und zu spielen.
Okay. Maxi, wie ist bei
Ja.
dir?
Also der einzige Grund, warum ich noch Ghost of, ich sage mal Yotei oder Yotai, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, Yotei, noch nicht gekauft habe, liegt daran, dass ich noch Clair Obscur erstmal durchspielen möchte. Nein, ich habe nie genug von asiatisch, oder ich würde eher sagen japanischen Spielen. Für mich ist Japan das schönste Land auf der Welt. Ich habe Freundschaften da, von daher. Nein, ich habe nie genug davon und ich weiß, hoffe, der Tag wird nie kommen, wo ich davon genug habe. Ich glaube es aber auch nicht, dass es mehr in meinem Leben passiert. Also von daher, ich freue mich mega auf die Rache-Story. Erinnert mich sehr stark auch an Quentin Tarantino, Kill Bill und so weiter, wo ich auch ein großer Fan von bin. Ja, also von daher, ich freue mich, wenn Clair Obscur durch ist, nicht weil ich möchte, dass es durch ist. Eigentlich möchte ich nicht, dass es durch ist, aber ich möchte danach direkt Ghost of Yotei spielen.
Ja.
Frage beantwortet.
Okay. Also ich bin ein bisschen überrascht über die Berichterstattung. Ich habe mir die, also nicht alle, aber ein paar Tests durchgelesen und ich muss sagen, das, was ich da gelesen habe, hat mich jetzt doch überzeugt, auch das Spiel spielen zu wollen, weil es eben, es ist ja schon, soll sehr samey sein, aber nicht nur. Also ich werde es auch spielen, definitiv nicht zu Release. Jetzt ist ja auch schon raus, also ich werde es mir im Sale irgendwann mal holen. Und ich merke auch so dieses Samurai, Schwerter, dieses ganze Setting, ich kriege davon auch einfach nicht genug, muss ich sagen. Ich werde nicht müde, die hundertste Iteration dieser Fantasien zu spielen, die wir ja irgendwie alle haben, wenn wir daran denken. Also von daher, gebt mir mehr davon. Bitte keine Assassin's Creeds. Ich muss
Nein,
sagen, das
nee.
reizt mich nicht. Also ich fand Shadows, habe ich nicht gespielt, hat mich auch 0,0 gereizt. So, da war für mich klar, wenn ich 2025 ein solches Spiel spiele, dann ist das Ghost of Yotei. Also von daher, ja und ja. Ich habe, nee, nein, nee, gar nicht. Ich habe nicht genug, also nein.
Nein.
Und werdet ihr das Spiel zocken?
Ja.
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 Genau, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr schon Ghost of Yotei gezockt habt, was ihr davon haltet, und ob ihr schon genug von Spiele im asiatischen Raum habt oder ob ihr sagt, gimme more, gimme
Ja, und eine
more.
brandheiße News dazu ist auch, ich glaube, nach 2 Tagen hat es ja schon 2 Millionen Titel verkauft. Ich glaube, das spricht auch dafür, dass die Menschen noch nicht genug haben.
Zumindest, dass die Erwartungen recht hoch waren, genau, und die Leute sich sehr, sehr gefreut haben. Der Vorgänger war ja auch so ein bisschen ein Überraschungserfolg,
Ja,
zumindest was so
ja.
die Zahlen anging, hatte damit ja auch keiner so richtig gerechnet, obwohl das Spiel
Nee.
damals auch schon gut war. Yes, jetzt zu den Streaming-Erfahrungen. Ich halte mich da ein bisschen zurück, weil ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen habe, aber habt ihr da was, was ihr gerne loswerden wollt? Gibt es irgendwelche neuen Dinge, auf die ihr beim letzten Mal noch nicht hingewiesen habt? Wenn ja, dann jetzt und wenn nicht, dann gehen wir weiter zum Deep Talk. Rob, hast du was zu erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe Hi-Fi Rush beendet. Genau.
Krass,
Jetzt
krass.
am vergangenen Samstag habe ich die letzte Folge gestreamt. Tatsächlich war ich schon so weit storytechnisch vorangeschritten, dass ich nur noch den Bosskampf vor mir hatte, was mich selbst ein bisschen überrascht hat. Nach dem Spiel wurde mir dann klar, okay, es gibt noch ziemlich viel an Endgame-Content, den ich aber einfach beiseite geschoben habe. Also
Okay.
genau, da kann man noch richtig, richtig viel machen. Und es war für mich auch ein tolles Spiel mit einem emotionalen Finale. Wirklich, es kam vieles zusammen. Das Spiel macht richtig viel, sehr, sehr gut und richtig.
Cool.
Genau, also insofern eine klare Empfehlung. Aber dass ich da jetzt noch viel, viel mehr Stunden reinstecke, dafür war es dann vielleicht doch nicht für mich so packend. Und insofern ist das jetzt mein drittes Spiel, das ich jetzt beendet habe im Kontext von Faith and Pixels. Genau, das letzte VOD habe ich mal auf den 20. Oktober terminiert, damit ihr auch Möglichkeiten habt, Videos zu veröffentlichen in der Zwischenzeit. Wir haben ja auch verschiedene Kooperationen gerade am Start, die ja auch, wo die Videos auch recht zeitnah nach dem Stream veröffentlicht werden sollen. Deswegen dauert es noch ein bisschen, genau, aber freut euch auf das Finale.
Cool.
Es hat auch bei mir, ich sag mal, gameplay-technisch, ich hatte mit dem Spiel schon so die ein oder andere Rhythmusherausforderung, aber irgendwie hat es in dem Stream alles gepasst und das hat mich auch nochmal richtig gehypt. Also es war
Nice.
einfach ein richtig, richtig schöner Abschluss. So.
Cool.
Genau.
Schön.
Und Split Fiction geht weiter in Kooperation mit Daniela und macht nach wie vor viel Spaß und ich bin sehr dankbar für alle ZuschauerInnen, die sich auch sehr aktiv im Chat so beteiligen. Das ist auch einfach eine schöne Erfahrung. Genau, und das Spiel ist super vielseitig und macht auch echt viel Spaß.
Nice.
Cool.
Ja.
Ah, das hört sich doch sehr gut an.
Ja. Kannst du noch mal ganz kurz so sagen, wie viele Stunden hast du für Hi-Fi Rush gebraucht und hast du denn so eine Ahnung, wie weit ihr bei Split Fiction seid? Also wie viel da vielleicht noch so kommt?
Also ich meine, bei Hi-Fi Rush hätte ich letzten Endes irgendwas so um die 15 Stunden gebraucht, was aber auch mit vielen Fehlschlägen zu tun hatte. Also ja, ist einfach so. Genau,
Ja.
also so circa, also ich glaube, dass man es gut in 12 bis 15 Stunden beenden kann. Und Split Fiction kann ich ehrlich gesagt gerade nicht so spontan
Ja.
beantworten.
Okay.
Ich versuche es jetzt mal, während ihr erzählt, zu recherchieren. Und dann melde ich mich gleich nochmal.
Alles klar. Maxi, du bist weiter bei Clair Obscur im Game.
Ja,
Gibt
auf
es von
jeden
deiner Seite
Fall.
aus noch was zu erzählen, zu erwähnen?
Ja, gut, ich meine, passiert ja gefühlt jedem Stream irgendwas Krasses, das muss ich schon sagen. Also von dem Tod von Figuren zu spektakulären Themen, wo es um existenzielle Fragen geht, zu ja, auch Erfahrungen, die da mitspringen, in dem Spiel auch, in der Spielentwicklung. Also ich finde, das Spiel bietet schon sehr, sehr viele Vorlagen für vielleicht auch nochmal so einen gezielten Deep Talk zu den krassesten vielleicht auch Spielen im Jahr 2025. Vielleicht ist sowas irgendwie eine gute Überlegung, weiß ich nicht. Aber es ist halt, das Spiel ist halt wirklich, bietet sehr, sehr viel, finde ich auch. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich meine, jetzt hatten wir gerade einen krassen Gegner, den Dualisten, der echt nicht einfach war. Ja, genau. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Also ich komme, glaube ich, immer besser rein, auch ins Kampfsystem und auch in die einzelnen Figuren. Ich bin noch gespannt, was auf uns wartet. Also mir wurde schon von vielen Leuten auch gesagt, die on air oder auch so im private Message mir geschrieben haben mit, lass dich nicht spoilern, guck dir das nicht an und bloß diese Videos vermeiden und so. Und ich habe bis jetzt auch ehrlicherweise nichts geguckt, keine Lösung oder was auch immer. Ab und zu mal, also am Anfang habe ich mal geguckt, was das bedeutet, diese Zustände oder so, weil da gibt es so verschiedene Zustände, wie bei Pokémon auch, dass man gelähmt oder was auch immer ist. Und da wollte ich aber wissen, wann das aufhört, aber ansonsten lasse ich mich noch nicht spoilern, da bin ich sehr froh drüber. Und ja, bin total, ich kann das Ende gar nicht abschätzen. Also ich habe eine bestimmte Vorstellung vom Ende, aber ich bin, glaube ich, da noch lange noch nicht. Also es wird mich noch ein bisschen beschäftigen. Und ich brauche,
Alles
glaube ich,
klar.
nochmal mindestens einen oder einmal einen richtigen, vielleicht auch einmal einen ganzen Tag von morgens bis abends, um das Spiel durchzukriegen, weil das doch noch sehr viele Stunden beinhaltet. Aber da freue ich mich drauf.
Alles klar. Danke dir. Ja, bei mir ging es ganz normal weiter bei Death Stranding und auch bei Donkey Kong Bonanza. Eine Neuerung ist eben die Kooperation mit dem Cross-Nerd, dem Flolle. Liebe Grüße an der Stelle. Gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir zum ersten Mal gemeinsam gestreamt. Nicht Little Nightmares 3, weil es da eine Verwirrung gab. Das kommt erst diese Woche raus. Wir dachten irgendwie, es käme letzte Woche schon raus. Deswegen haben wir spontan Phasmophobia gespielt. Ein Spiel, was ich schon kannte, aber nicht, weil ich selber gespielt habe, sondern weil es ja schon auch einen ziemlichen Hype um dieses Spiel gegeben hat, als es rausgekommen ist. Und wir kurzerhand gesagt haben, wir wollen es irgendwie horrortechnisch so ein bisschen eingrooven, dann spielen wir doch einfach im Koop online Phasmophobia. Dame und Patrick sind noch dazu gekommen, das heißt, wir haben am Ende sogar zu viert gespielt und das war sehr cool. Also ich merke, dieses gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam streamen, das ist richtig cool. Dass, wenn es nach mir geht, sag ich mal so, könnten wir das gerne auch noch mehr machen bei uns bei Faith and Pixels, weil das schon auch eine ganz, ganz andere Dynamik hat. Das Spiel selber war ganz okay, muss ich sagen. Also ich hatte irgendwie gedacht, dass es gruseliger ist. Es ist aber eher so ein Detektivspiel. Ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern für euch, falls ihr selber mal spielen wollt oder werdet. Aber es war auf jeden Fall total cool, mit den Leuten das zu machen und freue mich sehr auf die Kooperation mit Flolle. Das ist einfach ein cooler Typ. Das macht viel Spaß, mit ihm zu quatschen. Und Patrick ist ja auch schon lange Teil, eigentlich kann man sagen, auch unserer Community. Von daher, das war richtig cool, dass er dabei war und zwischendurch noch seine Lasagne gesnackt hat. Und Dame hat irgendwie gesagt, jetzt schon über 160 Stunden in Phasmophobia. Dementsprechend war sie so ein bisschen, wir anderen drei hatten keine Ahnung, haben es zum ersten Mal gespielt. Also gut, Patrick hatte irgendwie mal so 1,5 Stunden reingespielt, aber quasi noch nicht mehr als den Start. Und das war schon auch lustig, weil wir einfach das Tutorial direkt mal geskippt haben, weil wir gesagt haben, ja, wir sind erfahrene Gamer, wir brauchen kein Tutorial. Und dann sind wir schon auch ziemlich gescheitert und direkt mal von dem Geist ins Jenseits befördert worden.
Und ich fand
Also
es
sehr,
sehr
sehr lustig.
lustig, war sehr lustig, ja.
Es war wirklich sehr lustig, genau. Das Video könnt ihr euch dann auch anschauen. Geht alles bei YouTube online. Ist ja auch noch eine Woche bei Twitch. Schaut da gerne mal rein. So, Rob, hast du deine Infos beisammen? Kannst du noch kurz ein Update geben?
Ja, genau. Also wir haben jetzt im letzten Stream Hoffnung des Frühlings gespielt, Hopes of Spring. Das ist Kapitel 3 und laut meinen Recherchen besteht das Spiel aus 8 Kapiteln. Also wir sind kurz vor der Mitte
Okay.
sozusagen.
Ja.
Okay.
Also wird es wahrscheinlich schon noch bis Ende Oktober dauern. Sehr cool. Ja, danke für eure
Cool.
Erfahrungen. An euch, die das hört, herzliche Einladung, bei uns vorbeizuschauen. Wie gesagt, bei Twitch sind wir live. Da könnt ihr mit in den Chat reinschreiben, was ihr so denkt, wie eure Woche war. Wir können über Silksong reden, wir können über Lasagne reden oder über die Spiele, über das, was euch beschäftigt. Da sind wir einfach mehrmals die Woche online. Guckt da bei Twitch und wie gesagt, bei YouTube geht danach alles auch online. Könnt ihr dann auch noch nachher mal reinschauen und uns dabei zuschauen, wie wir Videospiele spielen. Und ich habe, wie gesagt, weiter Death Stranding 2 gespielt, bin immer noch schwerst begeistert von dem Spiel. Kann auch das wirklich jedem nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Es ist ein bisschen sperrig, aber sperrige Spiele haben immer so einen ganz bestimmten Platz in meinem Herzen, merke ich. Und eine der Hauptfiguren, Fragile, kennt man schon aus dem Vorgänger aus Death Stranding 1, sagt einen Satz, der hat mich sehr begeistert und auch sehr begleitet. Ich durfte nämlich vor kurzem ein Referat, einen Vortrag halten zu Johannes 12, Vers 24, das Bild vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, um Frucht zu bringen. Ein Bild für mich, für Verwandlung, für Lernen, für lebenslanges Lernen, auch ein Bild dafür, dass wir Dinge loslassen dürfen, um Neues zu empfangen. Und Fragile sagt den Satz, lebendige Dinge verändern sich eben. Lebendige Dinge verändern sich leben, eben. Und sie sagt diesen Satz zu Tomorrow, die, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber Tomorrow kommt quasi nicht aus der realen Welt, sondern kommt aus so einer Art Jenseits und fragt sich dann, wenn ich niemals in der realen Welt gelebt habe, bin ich denn überhaupt lebendig? Und Fragile sagt eben diesen Satz zu ihr als Zeichen, du veränderst dich, du lernst Neues, du bist heute eine andere, als du gestern warst und morgen wirst du wieder anders sein. Und weil du dich veränderst, lebst du. Veränderung bedeutet Leben, Leben bedeutet Veränderung, so glaube ich zumindest. Es bedeutet eben auch Abschied nehmen und loslassen, um Neues zu ermöglichen. Genau, und ich für mich glaube, dass eben christlicher Glaube kein Stillstand ist, sondern ein Prozess des Lernens, Wachsens und sich Veränderns. Jesus, das gibt ein anderes Bibelwort, da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und meine christliche Überzeugung ist eben, dass dieses Leben, von dem Jesus spricht, genau das bedeutet, wir sind nie fertig, wir sind auf dem Weg, wir sind immer in Entwicklung. Und die erste Frage an euch, Maxi und Robin. Maxi, du darfst gerne anfangen. Was bedeutet dieser Satz von Fragile für dich ganz persönlich? Und warum passt er deiner Meinung nach gut in das Bild vom Saatkorn aus der Bibel, was ich ja gesagt hatte, Johannes 12, Vers 24? Genau.
Also ich habe bei der Podcast-Vorbereitung hatte ich direkt einen Ohrwurm von einem meiner absoluten Lieblingslieder, was wir immer in der Osterzeit hier singen in unserer Gemeinde. Das Weizenkorn, ganz klein und fein heißt das. Und das hat einen ganz schönen Text, weil am Ende heißt es nämlich, Leben ist stärker als der Tod. Ne? Und das ist natürlich eine doppelte Perspektive mit dem Weizenkorn. Man denkt ja immer, das fällt in die Erde und dann war es das. Und irgendwann, keine Ahnung, dieses Wunder vom Aufkommen. Ich letztens mit meinem Sohn hatten wir gelernt, mit ihm zusammen in ja, Sozialkunde zum Thema Weizen und wie das abläuft. Und mussten dann selber hier so eine Weizenpflanze einpflanzen. Die ist leider eingegangen.
Dann
Naja.
wächst da was Neues draus.
Ja,
Tod
vielleicht.
und noch Töter.
Ja, gut, spricht für meinen guten grünen Daumen. Wer mich kennt, weiß, habe ich leider nicht. Ja, also, jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Rob, mach du erst mal weiter, ich muss ja mal lachen.
Okay, also ich finde, dass dieser Satz sehr, sehr wahr ist. Dieser Satz hat mich tatsächlich an eine Szene aus dem Pixar-Animationsfilm Ratatouille erinnert, eine
Aha.
Auseinandersetzung zwischen Remy und seinem Vater. Der Vater hat Remy gerade so ein Mausefallengeschäft oder sowas gezeigt und Remy weigert sich, aber diese Perspektive, diese Weltanschauung seines Vaters zu übernehmen, dass Ratten und Menschen nicht in Koexistenz sozusagen leben können. Und genau, und Ratatouille, also beziehungsweise Remy sagt dann eben, Veränderung ist die Natur, Dad. Ja, und mit Glück bewegen wir uns nach vorn. So, genau, da habe ich mich sehr stark dran erinnert gefühlt. Und dieser Satz begleitet mich tatsächlich auch schon entsprechend viele, viele Jahre. Und ich stelle mir da auch immer so die Frage, warum haben wir, wenn wir das wissen, dass Leben Veränderung bedeutet, eigentlich immer den Drang, so Dinge festzuhalten und Zustände bewahren zu wollen? Aber das ist jetzt so eine andere, etwas abschweifende Frage. In Bezug auf den Johannes-Text finde ich es super wichtig, sich klarzumachen, dass Neues auch eben dadurch entstehen kann, dass Altes vergeht. vielleicht, ich sag mal als Stichworte, Innovation und Exnovation, gerade so
Ja.
in Gemeindeentwicklungsprozessen und so weiter, immer wieder viel beschworene, ja, Stichworte, dass einer Innovation auch eigentlich immer oder im besten Falle eine Exnovation vorausgeht. Das heißt, erst Dinge gelassen werden müssen, damit die Kapazitäten, die Ressourcen frei werden, um etwas Neues zu starten.
Ja, genau. Ja.
Hier eine Buchempfehlung. Also, die Sandra Bilz hat ein Buch geschrieben, genau zum Thema Exnovation und Innovation. Sei euch an dieser Stelle sehr empfohlen. Und insofern macht der Johannes-Text sowohl in theologischer Hinsicht als auch, ich sag mal, auf sozialer oder wie auch immer Hinsicht, das ist etwas, was uns in unserem Leben wirklich hautnah betrifft. So.
Ja.
Genau. Und ich möchte da eigentlich immer ermutigen, Veränderung als erstmal etwas Positives zu sehen, auch wenn man manchen Veränderungen nichts Positives abgewinnen kann.
Ja.
Je nachdem, wie lebenseinschneidend die sind und wie
Ja.
ungeplant die vielleicht sein mögen, natürlich, das ist ganz klar. Aber ich sag mal, sich so die Handlungsfreiheit dadurch nicht einschränken zu lassen, sondern zu sagen, okay, die Situation ist jetzt, wie sie ist.
Ja.
Und so, aber ich versuche jetzt positiv mit meinen Möglichkeiten mit dieser neuen Situation umzugehen. So, und vielleicht musste das eine sterben, um das andere zu ermöglichen. Ja, das kann jeder nur für sich selbst irgendwie individuell entscheiden. Da
Ja.
wage ich auch kein Urteil, weil es eine Vielfalt an Situationen gibt, wo Dinge sterben und es ist schwierig.
Ja.
So, aber jetzt im Kontext von christlichem Glauben, sich für ein bestimmtes Ziel einsetzen, Jesus selbst, der stirbt, um etwas Neues entstehen zu lassen, oder jetzt eben im Bereich Gemeindekontext, alte Dinge auch mal sein zu lassen, wenn sie nicht laufen und dafür neue Wege versuchen zu gehen. In diesem Sinne finde ich das alles sehr eigentlich ermutigend
Ja,
tatsächlich.
cool.
Ja.
Ja, vielleicht könnt ihr es mal ein bisschen konkreter machen. Wo habt ihr denn in eurem Leben und in eurem Glauben, ja, bleiben wir erstmal beim Glauben, solche Veränderungen vielleicht auch durch Krisen oder durch Sterben, also Sterben, ne, eben nicht menschlich gesehen oder materiell gesehen, sondern vielleicht auch immateriell, alte Muster oder alte vielleicht Meinungen, die ihr hattet. Macht es mal konkret. Habt ihr vielleicht da ein, zwei Situationen, wo ihr das so erlebt habt, wo vielleicht, genau, etwas gestorben ist in euch, und dadurch etwas Neues entstanden ist? Rob, mach gerne, fang gerne, geh gerne weiter, geh gerne tiefer.
Okay, also in Bezug auf meinen persönlichen Glauben habe ich das schon häufig erlebt. So sehr nah an dem Thema Nostalgie, früher war alles besser oder irgendwie intensiver, so hört gerne in die Folge rein. Ich glaube, es war die
Lohnt
letzte
sich sehr.
Podcast-Folge, ne?
Lohnt
Also
sich sehr. Ja,
genau,
war die letzte, genau.
ja.
Letzte.
Genau, also mein Glaube hat sich verändert und ich rückblickend nehme ich mein Glaubensleben als 20-Jähriger viel intensiver wahr als das, was ich jetzt heute so praktiziere. Aber gleichzeitig habe ich wichtige Entwicklungen für mich durchgemacht, insbesondere auch mein Gottesbild auch verändert. Also das klingt jetzt so aktiv, das war ein sehr, sehr langjähriger Prozess. So, aber wo ich gemerkt habe, dass ich einem sehr strengen Gottesbild irgendwie folge und habe das hinterfragt und habe den liebenden, gnädigen, barmherzigen Gott entdeckt. Und so musste ich, auch wenn das, ich sag mal, strenge Gottesbild auch seine Berechtigung hat in manchen Fällen und in manchen Kontexten, war es für mich total heilsam, den liebenden, barmherzigen, gnädigen Gott für mich zu entdecken. Und insofern sage ich jetzt mal, sofern ein Gottesbild so sterben kann, sage ich jetzt mal, würde ich sagen, hat es mir sehr, sehr gut getan, mich da in meinem Glauben auch weiterzuentwickeln und mir dadurch mich mehr in die gnädigen, barmherzigen Hände Gottes hineinzuwerfen, als immer irgendwie auf der Hut zu sein und ja, keine Fehler zu machen und immer perfektionistisch irgendwie versuchen, den Glauben zu leben und so weiter, weil wir Menschen sind halt Menschen und damit nicht perfekt. Genau. Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, da musste ein Teil meines früheren Glaubens auch sterben, um heute gesünder, stärker und heilsamer zu sein.
Hey, danke für diesen sehr ehrlichen Einblick. Maxi, hast du da eine sehr konkrete Situation, wo was in deinem Glauben, in deinen Vorstellungen gestorben ist, sich verändert hat und dadurch was Neues entstanden ist?
Ja, doch konkret auf mein Leben und mein Glauben gesprochen. Also, das ist, glaube ich, das geht einher. Ich glaube, dass ich sehr traditionell, ich sag mal, angefangen habe zu glauben. Also jetzt für mich jetzt auch. Und ich hatte, glaube ich, eine sehr, ich würde sagen, ja, vielleicht auch nicht naiv, aber auch kindliche Vorstellung lange Zeit von Gott. Also, wenn ich das mache, dann ist das dann stimme ich, kann ich Gott irgendwie positiv stimmen. So ungefähr. Wenn ich jetzt mehr bete, mehr in der Bibel lese, wenn ich mehr in den Gottesdienst gehe, mehr auch vielleicht gottgefälliger lebe, dann kann ich dadurch Gott auf meine Seite ziehen. Also so ein bisschen. So hatte ich sehr lange Zeit, gerade in meinem jugendlichen Alter, die Vorstellung von Gott. Und ich sag mal, umso mehr ich auch mich mit dem Glauben beschäftigt habe, schon vor meinem Studium im Vikariat und oder im Zivi und so weiter, Studium, Vikariat, Pfarramt, merke ich immer mehr, vielleicht auch ähnlich wie Rob, dass, wie soll ich sagen, dass Gottes Herz so weit ist und ich trotz all meiner Sachen, die ich versuche, jeden Tag daran scheitere, so zu sein, wie es vielleicht auch in der Bibel steht. Klar, die 10 Gebote jeden Tag, ich weiß nicht, ich habe mal so eine Statistik gesehen, keine Ahnung, so viel am Tag, so viel Lügen erzählt man, so viele Sachen macht man falsch oder begehrt und so weiter. Und dieser Satz von Luther, man ist immer Sünder und Gerechter zugleich, ist mir immer mehr ins Herz geworden, weil ich merke halt einfach, gerade wenn ich in unsere Social Media Bubble gucke, dass doch gerade sehr viele sehr stark konservative Christinnen und Christen dann auch ein Bild propagieren, was nicht meins ist. Und da merke ich halt einfach, früher als Jugendlicher hätte mich das sehr angesprochen. Heute muss ich aber so knallhart sagen, widert mich das eher an, dass ich einfach merke, das ist nicht das, wie ich Gott verstehe. Und da finde ich so schade, dass es noch. Oder vielleicht denke ich mir so, die sind noch so wie Platon das mal so schön gesagt hat, noch in der Höhle drinne und haben noch nicht das Licht gesehen. Das ist vielleicht, und das meine ich nicht jetzt irgendwie überheblich, weil ich glaube, das wahre Licht habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich glaube, Gott ist viel gnädiger, als wir glauben. Und das ist, und diese Liebe von ihm ist so groß und so riesig, dass wir das, glaube ich, gar nicht fassen können. Und das ist in meinem Herzen immer mehr geworden, dass ich merke halt auch, ich möchte von anderen Menschen lernen. Ich möchte von anderen Religionen lernen. Ich möchte von anderen Kulturen lernen. Weil ich glaube, Gott kann nicht nur im Christentum abgebildet werden. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, es kann. Ja, das ist so meine Erkenntnis. Und deswegen möchte ich, also das sage ich immer wieder an vielerlei Stellen, möchte ich auch so viel lesen, so viele Geschichten lesen und so viele Spiele vielleicht auch spielen und Filme gucken und Begegnungen haben, weil ich glaube, in jeder Sache, die ich mache auf dieser Welt, kann ich Gott irgendwie finden. Und ich erzähle gleich noch von der Gaming-Erfahrung, die dazu passt, und aber jetzt mach du erstmal weiter.
Okay, dann mache ich das. Ja, dann so als letzte Frage, welche Hoffnung steckt denn für euch in all dem drin? Also wenn ihr jetzt sagt, es scheint ja so, als seid ihr da sehr reflektierte Menschen und als wärt ihr da sehr gut unterwegs, sage ich mal so, um da eine Bewertung mal mit reinzubringen. Und als hättet ihr auch keine Angst vor Veränderungen, das klingt so, ne? Also es klingt ja fast so, als wärt ihr, hättet ihr mehr oder weniger, überspitzt und provokativ jetzt mal gesagt, auch bereitwillig die Sachen aufgegeben. Das heißt ja, ihr müsstet, habt ja irgendwie scheinbar ein Bild von Veränderung, von diesem Leben, in das Jesus uns ruft, von diesem Leben, was nach dem Sterben kommt, um im Bild des Weizenkorns zu bleiben. Welche Hoffnung steckt denn dann für euch da drin? Dass eben, so habe ich es im Sheet geschrieben und so, da sage ich es mal ganz konkret, dass Veränderung kein Verlust, sondern eben Frucht bringen kann. Welche Hoffnung ist das für euch so mal auch da ganz konkret? Welche Hoffnung, die euch auch im Alltag eben durch diese Veränderungen, durch das Loslassen alter Muster so trägt. Könnt ihr es da, ich lasse euch noch nicht so ganz vom Haken, welche Hoffnung steckt da so ganz konkret für euch so drin? Rob, du darfst gerne wieder anfangen.
Ja, mit der Frage hatte ich tatsächlich so meine Herausforderung, weil welche Hoffnung steckt darin, dass Jesus uns ins wahre Leben beruft? So, ja, was ist denn das wahre Leben? Also, ich lebe doch und das ist für mich das wahre Leben. So. Und wenn mir ein Prediger das wahre, irgendwas vom wahren Leben versprechen würde, würde ich aufgrund meiner Entwicklung sagen, pf, das ist mir irgendwie ein zu schwammiges, nicht greifbares Konzept irgendwie, was etwas verspricht, was ich aber nur schwer mit meiner Realität irgendwie in Verbindung bringen kann. Also das, so, ich glaube schon, dass das Leben mit Gott etwas Besonderes ist und dass Gott durch sein Wirken und seine Lebensbegleitung das eigene Leben auf Wege führen kann, die einzigartig sind, so. Aber ich störe mich so ein bisschen an diesem Vokabular, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, weil das wahre Leben, also.
Ja, dann was für ein Wort würde denn dann deiner Meinung nach besser passen? Also wozu fühlst du dich denn dann berufen? Und nochmal, das ist ja die eigentliche Frage, welche Hoffnung steckt dahinter? Also Frage 1, was würdest du denn da für ein Wort einsetzen? Was ist dann das, wozu fühlst du dich dann berufen? Du hast ja auch gesagt, ne, ist es schon ein Unterschied, hast du ja schon deutlich gemacht, ist es schon ein Unterschied da? Und welche Hoffnung steckt für dich da drin? Das ist ja die eigentliche Frage.
Also, okay, dann würde ich es auch mit dem großen Begriff, muss ich auch ehrlich gestehen, mit dem Begriff Sinnfindung beschreiben. Gott schenkt mir einen Sinn im Leben, in dem ich für ihn aktiv sein darf, sozusagen. Gott erzählt in der Bibel, wie er sich die Welt in Zukunft vorstellt und auch Menschen und Götter, oder was heißt Götter? Nein, Götter, oh, ganz falscher Begriff. Nein, aber Jesus, ne? Gott und Mensch. So. Und auch Paulus, die zeichnen ein Bild von dem anbrechenden Reich Gottes, auf das wir uns hinbewegen dürfen als Gesellschaft. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast gesagt. Ich verstehe nicht, wie man sich in irgendwie die Ursprungszeit zurücksehnen kann, wenn das, was kommen soll, noch viel besser ist. Also so, und das würde ich mit Sinn. Ich darf Teil dieses riesigen Projekts Gottes sein, das Reich Gottes auf Erden zu bauen. Und da ist dann Veränderung, aber sowas von dringend dran, denn noch ist es ja nicht so weit. Also, ne, es gibt so viel Ungerechtigkeit, so viel Unfrieden, so viel, ja, Diskrepanz zwischen der Vision Gottes, wie ich es mir in meiner Beschränktheit vorstelle, was da alles passieren soll. So, aber die Dinge, die ich sehe, an die kann ich ran und meinen kleinen Teil dazu beitragen, dass dieses Ziel umgesetzt wird. Und das erfüllt mich mit Sinn. Genau. Und Hoffnung.
Also ist die Hoffnung, die du hast, dass die Veränderung, die Gott bewirkt, dass die eine, ja, eine bessere ist, als wie es jetzt
Ja.
gerade ist.
Genau. Und dass ich Teil davon sein darf.
Danke.
Bin ich schön.
Maxi, wie ist es bei dir? Welche Hoffnung steckt für dich darin?
Ja, ich kann mich da bei ganz vielen Teilen bei Rob anschließen. Ne, und mir ist auch nochmal, als du gerade angefangen hast zu sprechen, Rob, auch nochmal die Bibelstelle eingefallen, auch von Paulus, der sagt, noch sehen wir alles durch einen Spiegel. Ne, und dann sehen wir, aber es kommt die Zeit, wo wir das dann sehen können ohne Spiegel und der Schleier ist weg und wir können alles so sehen, wie es ist. Und ich habe ja eben das Höhlengleichnis auch noch angesprochen von Platon. Das ist mal kleine Leseempfehlung. Und da steckt ja ganz viel christliches Denken auch dahinter. Das ist definitiv auch meine Hoffnung, dass Menschen verstehen, um was es denn in Wirklichkeit geht. Das trägt auch mein Leben, dass ich die Gnade habe, da spreche ich wirklich den Begriff auch aus. Heute haben wir die großen Begriffe irgendwie anscheinend am Start. Dass ich Menschen zu kritischen Zeitpunkten das Evangelium sprechen darf. Kann immer wieder sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe mit Menschen immer schon über Gott und die Welt gesprochen. Heute verdiene ich damit mein Geld. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde das voll die Gnade, dass ich mit Menschen, die an der Schwelle zum Tod stehen, geboren werden, sich sagen, wir wollen zusammen sein, sie wollen getauft werden, sie wollen was vom Glauben erfahren, sind irgendwie in der Krise oder wie auch immer, sprechen darf. Und die natürlich sprechen auch zu mir und durch ihr Leben Evangelium zu. Und ich erlebe da immer wieder Momente, wo ein Freund von mir hat letztens gesagt, Maxi, gib doch heute dem Tag heute die Möglichkeit, ein Wunder zu sein. Und das ist meine Hoffnung, dass mehr Menschen gegen diesen Hass aufstehen, der in der Welt gerade ist. Immer mehr Menschen aufstehen und sagen, nein, wir wollen, dass Frauen gleichberechtigt sind mit Männern. Wir wollen, dass Kinder eine Kindheit haben, dass diese blöden Kriege endlich aufhören, dass wir Menschen verstehen, dass es besser ist, zu kooperieren, als zu uns zu bekriegen. Und irgendwie ist das meine Hoffnung. Und ich glaube, dass wir das auf jeden Fall erleben werden. Das ist die Hoffnung, in die ich mich klammere, wie ans Kreuz, dass das passieren wird, dass dieser Tag kommen wird und dass es dann besser wird auf dieser Welt.
Also auch, deine Hoffnung ist auch, dass diese Veränderung, die du dir erhoffst, oder deswegen, das wäre ja meine Frage auch ein bisschen, deswegen hast du kein Problem damit, vielleicht Altes loszulassen, weil deine Hoffnung ist, du bewegst dich durch das Loslassen, von dem du dann davon
Ja.
ausgehst, dass das Gott bewirkt, Jesus in dir bewirkt, dass das zu einer Zukunft führt, die einfach, ne, du hast gesagt, keine Kriege mehr, keine Ungleichheit mehr, lieber miteinander statt gegeneinander, dass das dann passiert. Das ist die Hoffnung dahinter.
Ja, und na natürlich, und du hast ja gefragt auch mit den Veränderungen, ich glaube, dass wir Menschen in uns immer diese Zwiespältigkeit haben. Auf der einen Seite wollen wir natürlich irgendwie diese Sicherheit haben, das Haus bauen und uns einrichten in die Nester und es schön haben und so weiter. Und dann gleichzeitig gibt es natürlich diesen Ruf von Jesus, der sagt, ja, lass doch die Toten beerdigen. Und warum braucht ihr denn jetzt unbedingt ein Haus? Ich brauche da auch kein Haus, ne? Und ich glaube, er weiß schon ganz genau, warum er das gesagt hat, weil es diese Zwiespalt bei uns gibt. Und wahrscheinlich ist auch nicht jeder dazu berufen, genau aufzubrechen und hinauszugehen und auch den unbequemen Weg zu gehen. Aber ich glaube, wenn Gott in unser Herz spricht und wir merken, da ist Veränderung irgendwie angesagt durch vielleicht Missstände, in denen ich bin oder durch den Heiligen Geist, der uns da auch beruft, und dann ist es, glaube ich, extrem schwer, da auch entgegenzustehen.
Okay, danke euch. Das waren auf jeden Fall sehr interessante und sehr tiefe Gedanken auch. Schreibt gerne in die Kommentare unter dem Podcast, bei YouTube, wo auch immer, was ihr dazu denkt, wie ihr mit dieser Veränderungshoffnung auch umgeht, wo ihr Veränderung vielleicht auch braucht, vielleicht auch wünscht, und auch wie das Ganze irgendwie mit eurem Glauben zu tun hat. Als ich diesen Vortrag zu dem Thema halten durfte und vieles von dem, was wir gerade so besprochen haben, da auch mit reingebracht habe, hatte ich nach diesem, ich glaube, es war so eine Dreiviertelstunde, hatte ich dann so eine Zeit der Rückfrage. Habe ich gesagt, es waren so 23 Leute, glaube ich, 24 Leute, habt ihr noch Rückfragen? Und einer meldete sich und der Michael, so viel kann ich sagen, und der Michael sagte, das ist ja Leben. Und er sagte, ja, Michael, genau, das ist Leben. Veränderung ist Leben. Das fand ich eine enorm schöne Rückmeldung. Ich habe das mehrmals auch dann im Nachgang mit ihm nochmal durchgegangen, besprochen, dass ich das so schön war, wie er einfach so, wie es ihm so von den Schuppen von den Augen fiel, dieses Gleichnis, das Samenkorn, was in die Erde fällt und vielfach Frucht gibt, muss halt eben sterben, damit das passiert. Und er so sagte, hä, wie wirklich so ganz ehrlich sagte, hä, das ist ja Leben. Und ich sagte, ja, Michael, ganz genau, das ist Leben. Und für dieses Leben wünschen wir euch Gottes Segen, dass ihr Leben in Fülle habt, was auch immer das bedeutet, dass ihr Veränderungen hoffentlich umarmen könnt, euch darauf freuen könnt. Auch da wieder, genau, gibt es natürlich Veränderungen in verschiedener Größe, auch in verschiedener Schwere, und zu viel Veränderung kann auch überfordern. Auch das weiß ich aus meinem eigenen Leben, wenn mal zu viel ist. Aber nichtsdestotrotz wollen wir euch in all dem Gottes Segen wünschen. Wie gesagt, schreibt gerne eure Gedanken dazu. Uns bei Instagram findet ihr uns, bei Twitch und bei YouTube. Lasst uns darüber miteinander ins Gespräch kommen. Und wie gesagt, wir wünschen euch da Gottes Segen. Passt auf euch auf, seid behütet, bleibt behütet und bis zum nächsten Mal, wenn Faith and Pixels wieder seine Pforten öffnet. Egal ob live als Video oder als Podcast, ihr seid immer herzlich willkommen. Macht's gut. Ciao.
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 Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk.